Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemein. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Marco Brenner. Er ist seit über 3,5 Jahren Profi-Radsportler, war mehrfacher deutscher Juniorenmeister, hat in diesem Frühjahr seinen ersten Profisieg gefeiert und sich mit dem zweiten direkt den deutschen Meistertitel gesichert. Und das alles mit gerade einmal 22 Jahren. Schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Du hast gestern Geburtstag gehabt, für alle, die sich wundern, warum ich dir gratuliere. Ich gratuliere natürlich auch noch zum deutschen Meistertitel. Wie muss man sich so eine Geburtstagsfeier beim Radprofi vorstellen? Hast du gestern überhaupt gefeiert oder kommt die große Feier noch?
Nee, große Feier gibt's bei mir nicht. Eher so entspannt. Ich bin eigentlich ganz happy, wenn ich mal ein bisschen ruhigere Zeit haben kann. Und gestern sind wir einfach nur abends dann raus zum Italiener mit meiner Family und meiner Freundin und das war es eigentlich ganz entspannt, ohne jetzt irgendwie wilde Feier oder so.
Ja, wilde Feiern sind wahrscheinlich im Radsport eh ein bisschen schwierig. Du bist wahrscheinlich fest in deinem Trainingsalltag drin. Du kommst gerade zurück von der Deutschlandtour. Bist du schon wieder voll im Training oder ist gerade mal ein bisschen Pause?
Nach so einer Rundfahrt sind meistens 2-3 Tage eher recht entspannt. Also ich habe jetzt 2 Tage auch gar nicht auf dem Rad verbracht und dann die nächsten 2 Tage auch eher locker und ohne Intensität. Also recht entspannt, 2 Stunden Training.
Ja, für dich recht entspannt, für viele 2 Stunden Radfahren ist schon ein bisschen mehr. Nimm uns doch gerne mal mit, wie läuft denn so ein normaler Trainingstag für dich ab? So von morgens bis abends gerne.
Ja, so ein typischer Trainingstag für mich, sagen wir mal so zwischen 3 und 5 Stunden Training, je nachdem. In der Früh, nach dem Aufstehen, dehne ich mich kurz, 10, 15 Minuten, nicht zu lang. Nur so kurz ein bisschen aufdehnen, dann frühstücke ich kurz, das ist in der Regel auch so, ja, einfach so ein klassischer Porridge mit ein paar Beeren und so drauf, ein paar Nüssen und dann aktiviere ich kurz den Rumpf, weil das ja beim Radfahren auch ziemlich wichtig ist, das verstehen manche Leute gar nicht, dass man da den Oberkörper auch so ein bisschen mit trainieren muss.
Das heißt, du aktivierst ihn?
So kurze Rumpfübungen für die Stabilität, dass halt die Muskulatur halt ein bisschen aktiviert ist, dass man auf dem Rad dann halt schön stabil drauf sitzt. Und dann gehe ich schon aufs Rad und dann nachmittags, ja, trinke ich vielleicht noch einen Kaffee oder so, aber auch eher was Ruhiges. Also groß mache ich dann auch nichts mehr nachmittags
nach dem Training. Also deine Kernarbeitszeit ist sozusagen von morgens so bis nachmittags?
Ja, vormittags bis früher nachmittags so.
Okay. Und das ist so dein Standardtraining zwischen den Rennen wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Und dann immer vor und nach den Rennen wird halt ein bisschen mehr Erholung reingeplant, dass man dann halt immer die Frische hat für die Rennen und danach sich auch gut erholen kann.
Du trainierst ja aber nicht nur in Augsburg, sondern auch in Andorra, wenn ich richtig informiert bin. Da bist du 2022 hingezogen.
Ja.
Wohnst du jetzt hauptsächlich da oder wie sieht so die Verteilung aus?
Ja, ich bin in der Regel, denke ich, schon ein bisschen mehr in Andorra als in Augsburg. Ja, da habe ich auch einfach viel bessere Trainingsgegebenheiten. Ich meine, hier in Augsburg hat es zwar schöne Straßen, aber es geht halt immer so vielleicht leicht hoch und runter, aber die großen Pässe, die fallen halt aus.
Da muss man schon ein bisschen weiterfahren dann, ja.
Ja, genau, das ist halt ein bisschen schwierig, da sind wir auf der falschen Seite von München, halt nicht so nah an den Alpen. Deswegen dort trainiere ich eigentlich, so die Haupttrainingszeit bin ich eigentlich immer dort und trainiere da immer schön in den Bergen.
Und wie ist es so jetzt für dich, in Andorra zu wohnen? Ist ja schon nochmal ganz anders als Augsburg. Die Familie ist wahrscheinlich nach wie vor hier in Augsburg. Wie ist das so im Alltag? Ich weiß nicht, ist deine Freundin mit umgezogen?
Nee, anfangs war es natürlich schon eine Umstellung, weil als ich hingezogen bin, war ich auch erst 19 Jahre alt. Habe ich mich da ziemlich schnell eingelebt. Ja, ich habe da auch viele Leute kennengelernt und so. Ich bin auch generell ein Mensch, der sich gerne immer für neue Sachen interessiert. Von dem her, ja, habe ich das auch so ein bisschen als Abenteuer gesehen und ja, fand ich bisher ganz cool. Anfangs bin ich aber schon noch öfters immer wieder nach Augsburg gekommen, weil ich meine Familie vermisst habe. Jetzt inzwischen geht's. Und ja, meine Freundin ist auch Radfahrerin, kommt aus Holland, von dem her ist es gerade noch so ein bisschen hin und her. Also sind wir mal dort, mal bei ihr, mal bei mir. Und je nachdem, wie es halt vom Rennplan und so auch reinpasst.
Aber ihr seid wahrscheinlich auch beide eh sehr viel unterwegs.
Ja, genau. Ja, da ist eh schwierig, dann auch zu Hause zu sein.
Jetzt ist ja Andorra schon auch so ein Ort, wo viele Radsportler wohnen. Hast du da dann schon so eine feste Trainingsgruppe?
Feste Trainingsgruppe nicht, aber es ist schon so, dass richtig krass ist, wie viele Radfahrer da unterwegs sind. Also man kann da in der Früh rausgehen und man trifft immer irgendwen. Das ist brutal. Gerade auch die ganzen spanischen Fahrer, die ziehen da alle in die Pyrenäen rein. Ja, seit neuestem dieses Jahr ist, glaube ich, Maximilian Schachmann noch hingezogen. Ist auch ein bekannter Profi von Red Bull Bora. Mit dem bin ich ein paar Mal gefahren oder oft fahre ich auch mit Joao Almeida. Mit dem macht es immer Spaß, aber der trainiert da immer ziemlich hart und
Das glaube
schnell.
ich.
Der hat
Der
immer,
Teamkollege von Tadej Pogacar.
ja genau, und der hat immer so Trainings drauf, wo der nicht allzu lang trainiert. Was heißt, ja, immer noch gut, aber 3, 4 Stunden, aber der fährt dann halt den ganzen Tag immer so eine eklige Pace, die auch ziemlich schwer ist. Deswegen muss ich da mal gucken, wie es bei mir reinpasst vom Training her, dass ich mich da nicht zu sehr kaputt mache damit.
Aber ist ja auch eine ganz gute Ausrede zu sagen, nee, mein Trainingsplan sieht jetzt was anderes vor, fahr du mal ein bisschen härter weiter.
Ja, aber manchmal würde ich auch gern mitfahren, aber dann ist mein Trainer halt ein bisschen sauer, wenn ich da ein bisschen zu sehr drauf drücke.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber jetzt ist ja so, du trainierst nicht nur, sondern du fährst auch Rennen. Wir haben es gerade schon angesprochen, du bist viel unterwegs. Hast du im Kopf, wie viele Renntage du dieses Jahr schon hattest? So
Ich
grob
hatte mal
überschlagen.
Mitte der Saison nachgezählt, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Am Ende der Saison müsste ich, glaube ich, irgendwo zwischen 70 und 80 Renntage landen.
Okay, dann hast du noch ein bisschen was vor dir, aber ich glaube, das sollte ganz gut hinkommen. Du bist
Ja.
aktuell laut Pro Cycling Stats bei 58 Renntagen
Ja.
und so knapp über 8000 Kilometer, also schon
Ja.
einiges. Mehr Renntage hattest du bisher nur 2022. Da bist du allerdings ja auch bei der Vuelta gefahren. Das ist eine, für alle Hörerinnen und Hörer, eine der drei großen Rundfahrten neben Giro d'Italia und Tour de France. Die läuft auch aktuell wieder, gerade in Spanien. Vergangenes Jahr waren es dann aber deutlich weniger Renntage. Warum wurden es denn weniger Renntage?
Ja, letztes Jahr war ja, kann man eigentlich sagen, Tiefpunkt meiner Karriere, würde ich sagen. Ich hatte Riesenprobleme mit Rückenbeschwerden und ja, bin dadurch halt nicht so sehr zum Einsatz gekommen. Also die Rennen, die ich gefahren bin, haben auch nicht Spaß gemacht. Also ich bin auch wirklich nur eigentlich mitgefahren und habe das Feld aufgefüllt, sage ich jetzt mal krass gesagt. Ich habe da jetzt nicht irgendwie Ambitionen gehabt. Von dem her war letztes Jahr echt nicht so, ja, prickelnd.
Okay, ja, du warst ja auch bei einem anderen Team letztes Jahr noch. Du
Ja.
warst bei Team DSM und bist dann jetzt gewechselt zu Tudor Pro Cycling, einem Schweizer Team. Das ist jetzt ein Wechsel gewesen von einem sogenannten World Tour Team zu einem Pro Team, um da jetzt auch mal alle abzuholen. Lässt sich das so ein bisschen vergleichen wie einem Wechsel von einem Fußball-Erstligisten zu einem Zweitligisten?
Ja, in der Regel schon, aber die besten Pro-Teams sind in der Regel auch so auf dem Level von den World Tour-Teams. Es ist ja so, dass 18 World Tour Teams Lizenzen vergeben werden, alle 3 Jahre mit der Relegation. Und deswegen gibt es halt nur 18. Und die besten 2, 3 Teams, die fahren eigentlich auch trotzdem die ganzen großen Rennen. Und bei mir war es auch so, mit Tour de Pro Cycling ist jetzt auch erst im zweiten Jahr. Und letztes Jahr war das erste Jahr. Und ich war da auch ziemlich, ja, beeindruckt schon, wie die im ersten Jahr fahren. Und ja, da wurde mir das Projekt vorgestellt und fand ich überzeugend. Und ich glaube, für mich war es auch ein guter Schritt, einfach vielleicht auch, ja, jetzt im Großen und Ganzen einen Schritt zurückzugehen, aber trotzdem halt noch das professionelle Umfeld von dem World Tour Team zu haben, weil das haben wir auf jeden Fall, finde ich. Zum Beispiel jetzt mit Windtunneltests, mit dem Zeitfahrrad oder auf der Bahn, diese ganzen Aerotests. Die habe ich jetzt im Winter gemacht mit dem Team, wo ich halt in den 3 Jahren davor zum Beispiel noch nie gemacht habe.
Okay, obwohl das eigentlich
Ja,
von
von
außen
der Theorie
gesehen, ja.
her, von außen her sieht es ja so aus, das eine Team ist besser als das andere, aber es gibt auf jeden Fall auch Pro-Teams, die halt ganz, ganz gut dabei sind. Und ja, es ist ein wachsendes Projekt und ich glaube, für mich war es auch gut, da, sage ich jetzt mal, mitzuwachsen oder es ist zumindest die Ambition dahinter, dass ich da mit dem Team auch weiter wachsen kann. Und ich dadurch halt auch mehrere Chancen bekommen bei Rennen, eine bessere Förderung vielleicht. Und ich glaube, für mich auch rückblickend war das der beste Schritt, den ich machen konnte.
Du hast auch gerade schon gesagt, so mehr Chancen zu bekommen. Ich glaube, da würde ich ganz kurz noch mal so alle reinholen. Jetzt ist es ja im Radsport so, dass es so ganz verschiedene Rollen in den Teams gibt. Und ich habe schon gesagt, du warst bei der Vuelta 2022 dabei. Da bist du ja jetzt aber nicht um den Sieg gefahren, wie jetzt zum Beispiel bei der Tour de France und Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar. Was war denn da so deine Rolle und wie hat sich das so ein bisschen verändert?
Ja, genau. Also 2022 bei der Vuelta sind wir an den Start gegangen mit dem Ziel, Thymen Arendsman, das war mein Teamkollege, im Gesamtklassement zu unterstützen. Der ist am Ende dann auch Sechster geworden. Und das heißt, da wird dann halt Fokus darauf gelegt. Und wenn der Unterstützung braucht, dann wird er unterstützt. Nichtsdestotrotz hatte ich aber trotzdem ein paar Chancen, dass ich in Fluchtgruppen oder so gehen konnte. Da war ich 2-3 Mal dabei. Einmal konnte ich sogar auch einen 5. Platz holen auf einer Etappe. Das war eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch bei der ersten Grand Tour insgesamt ist es auch, muss man nicht direkt dann mit dem Ziel reingehen, aufs Gesamtklassement zu fahren. Ich glaube, das machen die wenigsten. Ich glaube, das ist auch einfach mal zu sehen, wie der Körper darauf reagiert, weil es ja im Endeffekt 3 Wochen am Stück Rennen gefahren wird, jeden Tag mindestens von 150 bis über 200 Kilometer, die da abgespult werden. Von dem her war das auch für mich, damals bin ich ja auch mit 19 an den Start gegangen, hatte dann meinen Geburtstag dort, mit 20 dann, war ich auch noch ziemlich jung und dann war es halt auch wie so eine Art, wo wir halt geguckt haben, wie sich das überhaupt entwickelt über die 3 Wochen, weil hätte auch sein können, dass ich in der 2., 3. Woche dann nur noch da hänge. Aber naja, insgesamt war es gut. Und ich freue mich dann auch schon, wenn es bald dann die nächste gibt.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast unterstützt, also du warst Helfer. Magst du noch mal kurz erklären für alle, was bedeutet es denn, Helferdienste so auf dem Fahrrad?
Ja, wenn man das jetzt mal ganz simpel erklärt ist, also Radsport ist ja ein Teamsport. Und ich denke, jeder, der mal in der Gruppe auf dem Rad gefahren ist, weiß, dass man halt, wenn man ganz vorne fährt, braucht man mehr Energie und wenn man dahinter fährt, dann hat man den sogenannten Windschatten und spart seine Energie. Und im Rennen ist es genauso, dann wird halt der Teamkapitän oder Teamleader halt nicht im Wind fahren gelassen, sondern dann werden halt erstmal alle anderen Teamkollegen aufgebraucht. Aber halt trotzdem noch so, dass man, sage ich mal, in den Schlüsselstellen, wenn es zum Beispiel den letzten Berg hochgeht oder so, muss er ja vorne in Position sein, dass er nicht auf Position 100 fährt und dann erstmal an 100 Leuten vorbei muss. Und von dem her muss man es dann halt immer so timen, dass man die Leute dann halt vorne irgendwo reinfährt, dass der halt kraftsparend in der besten Position möglich dann den Schlussberg startet oder wenn irgendwie mal Wind von der Seite kommt, wo vielleicht das Feld explodieren kann, weil da die Lücken aufgehen oder auch im Sprint halt einfach sicher, dass der sicher ins Ziel kommt. Das heißt jetzt nicht, dass man am Sprinttag dann mit den Sprintern da groß das Gerangel anfängt, aber dass man dann halt einfach sicher ins Ziel navigiert, ohne Stürze. Und das geht dann halt 3 Wochen lang und es zehrt dann halt auch irgendwann an den Kräften. Oder auch einfach ganz normal hinten, wenn man ans Auto geht. Das Auto fährt ja immer hinterher. Wir haben ja auch Radios im Ohr, dass man da auch Flaschen, Verpflegung holt. Das kostet auch jedes Mal Energie, halt immer vor und hinter zu fahren. Das ist ja immer extra nochmal.
Naja, klar. Jetzt ist ja dein Ziel aber nicht, dauerhaft Helfer zu sein. In welcher Rolle siehst du dich denn so langfristig?
Ja, langfristig sehe ich mich schon so als Teamkapitän. Und ich glaube, dieses Jahr hat es auch ziemlich gut funktioniert. Immer mehr habe ich da die Rolle bekommen, konnte auch immer wieder abliefern, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall das Team und ich. Wir haben da das gemeinsame Ziel, dass wir da weiter dran arbeiten. Gerade auch so an den Rundfahrten im Gesamtklassement, aber vielleicht auch so an den schweren Eintagesrennen.
Okay, du hast auch bei deinem Wechsel zu Tudor, ich glaube sogar in einem Interview mit unserer Zeitung gesagt, dass du wieder Spaß am Radfahren haben willst. Hat es denn soweit funktioniert?
Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie ich gesagt habe, letztes Jahr war echt nicht so toll. Und jetzt habe ich echt Spaß dabei. Natürlich hilft es auch, dass man auch ein bisschen erfolgreicher ist. Dann ist das Training auch ein bisschen einfacher, aber insgesamt bin ich beschwerdefrei auf dem Rad unterwegs. Letztes Jahr war es ja ein bisschen anders und macht wieder alles Spaß.
Ja, sehr schön. Glaube ich dir auch, denn mit dem Wechsel kamen ja auch deine ersten Siege im Profiradsport. Zuletzt jetzt eben der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der kam für viele überraschend, auch für mich muss ich zugeben, also ich habe das Rennen geschaut. Immerhin das Cycling Magazine hatte dich im erweiterten Favoritenkreis, also da sieht man, wo die Experten sitzen. Welche Erwartungen hattest du denn vorher ans Rennen und wie lief das dann so für dich?
Ja, letztes Jahr war ich ja auf demselben Kurs, also dieses Jahr war es genau auf demselben Kurs wie letztes Jahr, war ich schon auf dem 6. Platz. Das war auch eher so Mitte der Saison, wo es mal ein bisschen besser bei mir lief. Und deswegen hatte ich da schon Ziele dort. Aber wir vom Team hatten das Ziel, Podium zu erreichen. Das fand ich auch realistisch. Und ich habe mich dann aber schon ziemlich gut gefühlt im Rennen und dann ziemlich früh gemerkt, dass ich da Chancen habe zu gewinnen. Aber das halt erst im Rennen. Vorher habe ich jetzt nicht gedacht, so ich, ja, wenn ich eine Medaille hole, dann wäre ich schon mega happy gewesen. Aber dass ich da gewinne, habe ich gewusst, dass schwierig wird. Gerade auch immer, gerade bei deutschen Meisterschaften ist halt auch immer schwierig mit der Dominanz von Red Bull, Bora Hansgrohe. Weil die da auch immer, ja, die haben auch meistens die meisten Fahrer am Start, dieses Jahr auch wieder. Und dann ist halt schwierig, da mit dieser Überzahl was ausrichten zu können. Dieses Jahr dachte ich mir, komm, fahre ich früh los, weil jedes Jahr bei den deutschen Meisterschaften ist immer alles anders als in allen anderen Rennen. Du hast keine Radios, es ist alles viel chaotischer, viel offener und es geht immer irgendwie eine Fluchtgruppe oder irgendein Fahrer attackiert ziemlich früh und Bora versucht dann hinten alles immer ruhig zu halten und dann ist es schon durch das Ding. Und deswegen dachte ich mir dieses Jahr, jetzt fahre ich einfach mal früh mit oder früh los. Und dann waren wir in so einer 5-Mann-Gruppe, schon nach so 25 Kilometern, wo auch 2 Leute von Bora drin waren. Und das heißt, ja, wir waren zu 5, ich hatte keinen Teamkollegen, die anderen 2 waren auch jeweils von einem anderen Team und dann halt die 2, das heißt, die hatten trotzdem ihre Überzahl und waren dann zufrieden und ja, sind ewig lang da vorne rumgefahren. Der Vorsprung ist auch immer größer geworden und dann hinten raus habe ich mich schon ziemlich stark gefühlt und konnte dann beide abschütteln.
Du hast ja schon gesagt, da waren Fahrer von Bora dabei, das heißt, die Lücke wurde immer größer, weil die restlichen Fahrer wollten die Lücke nicht schließen. Die haben sich gedacht, okay, wir haben Teammitglieder, die können ja gewinnen. Ja. Ganz zum Schluss warst du dann, ich glaube, mit Florian Lipowitz nur noch zu zweit unterwegs.
Ja.
Das fand ich auch ganz interessant zu sehen. Da kamen noch so ein paar Anstiege und du hast auf jeden Fall ein, zwei Mal Gas gegeben, um ihn so ein bisschen zu testen. So sah es jedenfalls für mich am Fernseher aus.
Ja.
Und gefühlt sind auch ein, zwei Worte gefallen. Was sagt man sich in solchen Momenten?
Ja, es war halt schwierig, weil sie waren ja zu zweit. Wir sind zu zweit vorne rausgefahren. Und der Teamkollege war hinten. Der Teamkollege hinten sagt, ah, ich fahre jetzt nicht im Wind da, um die Lücke wieder zu schließen, weil ich habe ja meinen Teamkollegen vorne. Aber Florian Lipowitz vorne hat auch gesagt, ja, ich fahre jetzt nicht, weil ich habe meinen Teamkollegen hinten. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, das ist halt ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen makaber so. Und dann war halt Diskussion und dann Teamauto dahinter auch mit Teamauto von Bora rumgesprochen und so. Und am Ende ist er halt gefahren. Und ja, dann sind wir die letzte Schlussrunde, die letzten 20 Kilometer zusammengefahren und dann habe ich es halt auf den letzten Berg ankommen lassen, wo ich losgefahren bin und ja, ich glaube am Ende war ich dann noch der Stärkste und konnte den dann noch abschütteln und dann ins Ziel fahren.
Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man weiß, okay, es sind irgendwie noch 10, 15 Kilometer, wir sind zu zweit, dass einer von uns beiden das gewinnt, ist so gut wie sicher. Das muss doch extrem krasser Druck auch sein, oder?
Ja, schon. Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass ich schon ein gutes Gefühl hatte schon vorher, aber ich habe dann auch immer versucht, mir zu sagen, so ey, jetzt nicht irgendwie übermütig werden oder so, sondern schön konzentriert bleiben, weil trotzdem mit Zweien, wenn man da irgendeinen Scheiß baut, dann findet man sich halt in der hinteren Gruppe und 2 sind vorne weg und dann ist es halt auch gelaufen. Von dem her habe ich halt versucht, alles perfekt zu machen. Und dann auf der Schlussrunde hatte ich schon das Gefühl, dass ich der Bessere war. Oder war da schon zuversichtlich, dass ich den da abhängen kann. Und ich glaube, Florian Lipowitz, auch vom Fahrertypen, wer ist, wenn er, sage ich mal, selbstbewusst gewesen wäre, das Rennen zu gewinnen, hätte er mich, glaube ich, schon vorher angegriffen. Von dem her war ich mir sicher, dass ich wahrscheinlich der Bessere bin.
Ja, er ist ja auf jeden Fall auch ein sehr guter Fahrer. Ja. Er fährt auch gerade bei der Vuelta mit. Bis vor kurzem hatte er das weiße Trikot für den besten Jungfahrer. Also kein schlechter, den du da besiegt hast.
Ja.
Und seitdem fährst du jetzt also im Meistertrikot, bist auch gerade erst die Deutschlandtour gefahren. Hast du da gemerkt, dass sich da irgendwas an der Aufmerksamkeit im Land verändert hat? Oder wie wirst du irgendwie anders wahrgenommen?
Ja, Deutschlandtour war echt mega cool. Habe ich mich drauf gefreut gehabt im Meistertrikot. Auch ich habe dann auch das Meisterrad dann da bekommen. Habe ich mich mega gefreut. Und nee, aber die mediale Aufmerksamkeit ist schon größer geworden. Ich hatte da schon viele Fernsehteams, die dann auch so in die Hotels und so kamen und was gefilmt haben. Das hatte ich vorher jetzt noch nicht so. Und auch so von den Zuschauern und Fans war echt viel los. Auch immer jeden Tag bei der Teampräsentation hatte ich halt immer extra nochmal 10, 15 Minuten, um Bilder zu machen oder so. Aber ich habe es genossen, ich fand es echt cool. Ja, zum Rennen selbst muss ich sagen, vorher habe ich mir schon eigentlich wenig Chancen ausgerechnet, auch gerade so vom Kurs her, wie der dieses Jahr war, war eher so für die Sprinter und Puncheure ausgelegt. Deswegen ja, hatte ich da jetzt nicht wirklich extra Druck, auch nicht mit dem Trikot, weil ich eigentlich genau wusste, dass es jetzt nicht so mein Fall sein wird. Ich habe es dann halt einfach versucht, bestmöglich durchzufahren, vielleicht auch aktiv und offensiv zu fahren. Aber ja, am Ende wurde es halt leider nicht belohnt. Aber trotzdem war es eine schöne Rundfahrt, gerade auch wegen den ganzen Fans und Zuschauern und der ganzen Atmosphäre dort an den Straßen.
Mhm. Würdest du gern öfter in Deutschland fahren? Weil so Rundfahrten in Deutschland, das ist jetzt die eine. Früher gab es auch mal, das ist jetzt auch schon eine Weile her, die Bayern-Rundfahrt und all solche Rennen irgendwie. Ist Deutschland da so ein bisschen weg vom Rennkalender und Augsburg auf jeden Fall erst recht. Würdest du gerne auch mal hier fahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass das gut wäre, wenn wir mehr Rennen hätten. Also ich würde es cool finden. Die Deutschlandtour ist ja auch ewig lang weg gewesen und ist erst jetzt seit ein paar Jahren wieder zurück. Sonst haben wir noch Frankfurt, Eschborn und Hamburg und vielleicht noch kleine Rennen da in Köln oder so, rund um Köln. Bayern-Rundfahrt würde ich mega cool finden, wenn die wieder zurückkommt. Ich weiß noch, wo ich klein war und die Neusses vorbeigefahren ist oder Ziel hatte, war ich dort schon mit dabei, auch mit Georg Zimmermann. Da waren wir immer mit den E-Racers aus Augsburg, unserem Heimverein, haben wir uns da die Rennen angeguckt. Das war echt cool. Und tatsächlich ganz witzig ist, da gibt es sogar ein Bild von mir mit Geraint Thomas und Vasil Kirienka auf der Rolle, weil es sind irgendwie alle zu Bus von, ich glaube, Jens Vogt oder so gerannt und da war halt Team Sky und da ja hatte irgendwie keiner wirklich Interesse daran, aber dann, ich glaube, ein paar Jahre später ist Kirienka dann Zeitfahrweltmeister geworden und Geraint Thomas dann Tour de France-Sieger.
Also war das noch vor der Zeit, bevor Team Sky so dominierend war?
Ja.
Ja, guten Riecher gehabt auf jeden Fall.
Ja, es war ein reiner Zufall.
Aber es ist es dann auch krass, weil ich weiß gar nicht, bist du jetzt schon Rennen auch mal gefahren, in denen Geraint Thomas auch mitgefahren ist?
Ja, schon ganz viele.
Ja, ja, okay, also habt ihr euch schon mal überschnitten, auch schon ein bisschen verrücktes Gefühl auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Jetzt hast du schon die Vergangenheit angesprochen, da würde ich direkt mal ein bisschen weitermachen, in die Vergangenheit zu schauen. Der deutsche Meistertitel, das war jetzt der zweite Profisieg deiner Karriere. Wenn man sich so deine Juniorenzeit anschaut, warst du ja wirklich sehr erfolgreich. Du warst zweimal deutscher Meister auf der Straße und im Zeitfahren unter anderem. Das war ja auch einer der Gründe, warum du dann die U23-Klasse übersprungen hast und direkt Profi wurdest, was ja jetzt auch eher eine Seltenheit ist. Ich stelle mir das mental ganz schön schwierig vor, wenn man aus so einer Juniorenzeit kommt, wo man irgendwie richtig viel gewinnt, immer ganz vorne mit dabei ist und dann wird man Profi und fährt irgendwie nur noch so mit. Wie war das denn so mental für dich?
Ja, wie du es schon sagst, ist es natürlich erstmal eine Umstellung von ja sogenannten Seriensieger, dann in die Profis zu gehen und dann keine Rennen mehr zu gewinnen. Ja, aber ich glaube, bei mir hat es ein bisschen gebraucht, halt mit der Akzeptanz, dass es halt nicht mehr so einfach ist, dass es auch nicht normal ist, Rennen zu gewinnen vielleicht erstmal. Weil ich meine, die meisten, auch wenn man jetzt ein paar Jahre zurückdenkt, sind ja auch erst mit 24 oder so Profi geworden. Und die besten Jahre vom Radsport, da sagt man ja trotzdem immer, dass so ab 25, 26 kommen. Trotzdem gibt es halt heutzutage Ausnahmen, aber ich sage halt trotzdem Ausnahmen, weil es halt nicht die Regel ist, dass Leute halt direkt von den Junioren hochgehen und Rennen gewinnen. Das passiert jetzt schon immer mehr, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es die Regel ist. Und für mich rückblickend würde ich vielleicht sagen, ja, hätte ich noch ein Jahr in der U23-Klasse machen können, Ich glaube, das wäre so für, sag ich, fürs Ego oder für die Moral gut gewesen. Aber ich denke, jetzt ist es trotzdem gut gewesen, weil ich halt trotzdem noch mal ein Jahr mehr Erfahrung sammeln konnte, bei den Profis direkt schon.
War auch das vom Training, kann ich mir das, stelle ich mir das jetzt auch so ganz anders vor. Du bist plötzlich mit Vollprofis dabei. Du hattest auch Romain Bardet bei dir im Team. Der war schon mal auf dem Podium bei der Tour de France. Schaut man sich da dann auch gewisse Dinge ab?
Ja, also man hat schon Fahrer, die einen da unterstützen. Gerade auch Romain ist einer, der echt viele Tipps gibt und auch ja, sich freut für junge Teamkollegen, die auch unterstützen, wenn er merkt, dass sie vielleicht ein besseres Bein dran haben an dem Tag. Von solchen Leuten profitiert man auf jeden Fall schon. Bei mir war es so, anfangs hatte ich echt Schwierigkeiten mit den langen Distanzen in den Rennen. Dass ich vielleicht, sage ich mal, von den Daten gar nicht so schlecht war, aber ich die halt nicht abrufen konnte, weil ich halt nicht die Grundausdauer hatte, um halt nach 5-6 Stunden die abrufen zu können. Von dem her war der Fokus in den ersten 1-2 Jahren noch wirklich einfach langsam das Training zu steigern von den Umfängen und ja, dass ich halt dann frischer ins Finale komme bei den Rennen oder überhaupt ins Finale komme, das ist ja auch immer nochmal eine andere Sache jetzt. Weil die Rennen halt einfach viel länger sind als bei den Junioren. Bei den Junioren hatte man maximal 120, 130 Kilometer. Und jetzt bei den Profis geht es auch mal deutlich über 200 Kilometer.
Also dann war es ja auf jeden Fall einmal die Umstellung so von den Distanzen, so von der Art der Rennen wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber nochmal kurz zu diesem mentalen Punkt, weil ich es so interessant finde. Hast du dir da irgendwie Hilfe geholt? Weil heutzutage weiß man ja, im Profisport gibt es auch viele Mentaltrainer. Also ich glaube, Fußball kennen die meisten, da ist es mittlerweile so gang und gäbe, dass jeder Verein hat irgendwie einen Psychotherapeuten, der nochmal speziell auf Sport geschult ist und da die Leute coacht. Hattest du da auch jemanden?
Nee, nicht wirklich. Wir hatten im Team zwar einen Sportpsychologen, mit dem habe ich aber nur so ganz vage mal kurz zusammengearbeitet. Ja, aber ich glaube nicht, dass das gut genug war. Letztes Jahr habe ich tatsächlich mal so einen Kurs gemacht, als ich mit meinem Teamkollegen, wir hatten mal einen kurzen Trip nach Los Angeles gemacht in der Saisonpause. Und da haben wir so ein paar Tage Workshop gemacht mit so einem Mentalcoach. Das fand ich echt interessant und ja, mache ich auch heutzutage noch so manchmal so ein paar Atemübungen oder so. Finde ich immer ganz gut, um runterzukommen, vielleicht ein bisschen Abstand zu Sachen zu gewinnen. Ich kann mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass in Zukunft vielleicht, ja, im Profisport insgesamt, ich glaube, in manchen Sportarten gibt es das ja bereits schon, aber ich glaube auch im Radsport, dass da auch richtige Sport- oder Mentalcoaches dann auch in Teams angestellt sind, mit denen man dann regelmäßig zusammenarbeiten kann, weil ich denke schon, dass man da ein bisschen was rausholen kann.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über mentalen Druck gesprochen und das war jetzt auf jeden Fall auch Druck, den ich glaube, der kam dann auch wahrscheinlich viel von dir, so, ich gewinne nicht mehr. Jetzt gibt es aber natürlich noch Druck von außen, der dann kommt. Ich möchte mal kurz ein Zitat vorlesen vom Tourmagazin. Das haben die im Dezember 2023 geschrieben, als du von DSM zu Tudor gewechselt bist. Kleinere Rennen, größere Erfolgsaussichten. Für das angeschlagene Selbstbewusstsein des Hochveranlagten dürfte das im kommenden Jahr mehr wert sein, als eine weitere Grand Tour im Niemandsland des Klassements zu beenden. Ist ja schon mal irgendwie ein hartes Statement. Also wenn dir so gesagt wird, okay, dein Selbstbewusstsein ist angeschlagen, aber du bist hoch veranlagt und jetzt kannst du mal ein bisschen mehr machen. Also zwei Fragen ergeben sich für mich. Hatte der Autor recht? Und wie fühlt es sich an, wenn so über einen geschrieben wird?
Ja, ich denke, also wahrscheinlich hat er schon recht gehabt. Ja, ich glaube nicht, dass ich letztes Jahr groß mit riesen Selbstbewusstsein in den Winter gegangen bin. Aber ja, für mich, ich wollte den Winter gut hinbekommen. Ich hatte echt ein super Umfeld, habe mich ziemlich schnell gut eingefunden. Und da war eigentlich gar kein Druck da. Die haben auch gesagt so, ey, wir haben jetzt mit dir einen Dreijahresvertrag gemacht. Wir geben dir die Zeit. Und ich bin ja trotzdem noch jung gewesen oder bin noch jung. Von dem her, vom Zeitdruck her halt gar nicht. Aber ich habe halt trotzdem immer die Ansprüche an mich selbst, dass ich halt besser werden möchte und Rennen gewinnen möchte. Ja, von außen ist bei mir, das geht eigentlich. Ich habe jetzt nicht ein Problem damit, das zu lesen eigentlich.
Okay, aber liest du regelmäßig Sachen über dich oder eigentlich eher nicht?
Eigentlich gar nicht, nee.
Ja, okay.
Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört gerade.
Ja, habe ich mir auch speziell rausgesucht, muss man ja auch sagen. Aber also du scheinst ganz gut mit dem Druck zurechtzukommen und bei Tudor ziemlich glücklich zu sein. Dann lass uns nochmal ganz kurz über dein Team sprechen, denn auch im Radsport ist gerade wie im Fußball das Transferfenster offen und da passiert jede Menge. Dein Team hat sich unter anderem mit Marco Haller, Marc Hirschi und Julien Alaphilippe verstärkt. Das ist wahrscheinlich der bekannteste der drei Namen. Der ist immerhin schon zweifacher Weltmeister, hat mehrere Tour de France-Etappen gewonnen. Das sind richtig, richtig gute Transfers, vor allem für so ein Anführungszeichen zweitklassiges Team. Wie nimmst du das denn wahr und verändert es deine Rolle irgendwie im Team?
Ja, wie ich das vorhin schon angesprochen hatte, ist es ein aufstrebendes Team. Von dem her bin ich jetzt nicht so überrascht, dass wir solche Transfers hatten. Wir hatten auch schon, ja, oder wie das auch zu den Fahrern kommuniziert wurde, war es schon klar, dass wir da versuchen, ein paar große Fahrer einzukaufen. Nächstes Jahr ist ja auch das letzte Jahr von der Dreijahresrelegation, wo wir dann auch versuchen möchten, nochmal weiter oben zu landen, dass wir halt unter den ersten zwei Pro-Teams zumindest sind. Da kriegt man dann auch die Startberechtigung für alle Rennen. Also ist es eigentlich von Wert her wie so ein World Tour Team. Meine Rolle wird, denke ich, nicht allzu viel verändern dadurch. Ich denke, für das Einzige, was vielleicht passieren wird oder wo kommen wird, ist, dass wir für die Ardennen-Klassiker, so wie Lüttich, Bastogne-Lüttich oder Flèche Wallonne, Amstel Gold Race, ich meine, dafür haben wir jetzt halt einen richtig starken Kader, gerade auch mit Alaphilippe und Marc Hirschi. Aber bei mir war das auch so ein Ziel, wo wir gesagt hatten, dass ich mich da in Zukunft vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten möchte, dass ich da vielleicht eher als Helferrolle an den Start gehen kann. Aber auch trotzdem, für mich gibt es da trotzdem einen Vorteil, weil in so einem Rennen passiert halt trotzdem viel und dann ergeben sich halt auch Möglichkeiten. Und wenn wir halt zu dritt sind oder drei Karten zu spielen haben, dann ist es halt besser für die zwei, aber auch besser für mich. Aber ich glaube trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, dass ich dann vielleicht die Nase in den Wind stecken muss, womit ich kein Problem habe. Also ich glaube, wenn die das Ding dann abschießen, bin ich genauso happy. Und im Endeffekt sind das ja auch nur ein paar Rennen im Jahr. Wir reden da jetzt von 5 Eintagesrennen oder so. Aber insgesamt werde ich trotzdem nächstes Jahr weiterhin meine Chancen bekommen oder meine Verantwortung bekommen in den größeren Rennen. Und dann vermutlich auch die Grand Tour nächstes Jahr dann. Da ja, wissen wir noch nicht welche, aber werde ich auch bei einer Grand Tour dann starten.
Du hast ja gesagt, ihr wisst noch nicht welche. Allerdings muss man sagen, jetzt kommt dann wieder der Blick der Medienwelt von mir. Von außen, man weiß, ihr habt Alaphilippe geholt. Das ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten, wahrscheinlich auch beliebtesten französischen Rennfahrer. Und bei der Tour de France ist ja gerne so, dass die ASO, also der Veranstalter, der hat dann auch gerne diese französischen Rennfahrer dabei. Das heißt, ihr könntet wahrscheinlich über so eine Wildcard dabei sein. Gibt es da schon Überlegungen oder hast du schon mal gehört, dass du dann da im Tour de France-Team dabei sein könntest, dabei sein wirst?
Also natürlich, das Team wird versuchen, da die Wildcard zu bekommen. Ich denke auch mit dem Transfer von Alaphilippe ins Team wird es auch gut aussehen. Ja, wir hatten gesprochen, aber ich denke, bei mir wird es wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, eher zuerst der Giro sein. Was ich auch besser finde, weil dann kann ich noch im Meistertrikot dort fahren.
Ah, ja.
Und die Tour ist nochmal nach der Meisterschaft. Und da halt nochmal zu verteidigen, back to back. Ich glaube, das passiert eher nicht oder sehr selten. Von dem her würde ich, glaube ich, auch, wenn ich mich entscheiden könnte, lieber den Giro d'Italia fahren.
Okay, aber wieder eine Grand Tour nach der World Tour 2022.
Das auf jeden Fall, ja.
Okay,
das aber welche ist halt noch nicht hundertprozentig fix.
Okay, wann steht denn dein Rennkalender so fest?
Rennkalender wird es wahrscheinlich im Ende Oktober, November, halt im Winter dann geben.
Jetzt hast du gerade gesagt, du wärst gerne beim Giro dabei. Wie viel kannst du dir da so wünschen bei dem Rennkalender und wie viel wird vorgegeben?
Es kommt immer auf den Fahrertypen an. Es gibt ja trotzdem noch so eine Art Rangordnung. Und wenn man halt jetzt zwischen 4, 5, also in der Regel sind es 4, 5 Fahrer, bei denen wird halt das Rennprogramm gemacht und darum wird dann das Rest vom Team rumgemacht. Und ich glaube schon, dass ich da dabei bin bei den ersten 5, zumindest war es letztes Jahr so. Dann wird halt einfach so ein Plan erstellt vom Team und die zeigen dir den und dann kannst du wenn du sagst, oh, das geht gar nicht oder du möchtest das Rennen noch reinhaben, kannst du da schon reden mit denen. Da sind die schon ziemlich offen. Ist jetzt nicht in allen Teams so, aber bei uns ist es so. Und letztes Jahr zum Beispiel haben sie mir den Plan vorgelegt und ich war damit schon zufrieden und dann hat es gepasst.
Ja, okay.
Ja, in der Regel wissen sie ja schon vorher, was die Fahrer mögen und was nicht. Und dann, denke ich, funktioniert es meistens ganz gut.
Jetzt hast du ja auch schon vorhin erwähnt, dass dass viele der Eintagesklassiker dabei sein werden, auch allein durch die Zusammenstellung eures Teams. Das sind ja schon prestigeträchtige Rennen und dann sind es die großen Rundfahrten. Da gibt es ja echt einige so im Radsport. Also von außen ist das, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Also gerade in Deutschland, die Leute kennen die Tour de France, sie kennen vielleicht noch Giro d'Italia und Vuelta, aber so zum Beispiel diese ganzen belgischen Klassiker ist ja hier schon eher schwierig. Wie war das denn so für dich von der Wahrnehmung? Wolltest du schon immer Tour de France fahren oder hast du auch schon früher dann so, du hast ja gesagt, du warst mal bei der Bayern-Tour dabei, hast gesagt, okay, das würde ich auch mal gerne fahren.
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder Profi möchte mal bei der Tour mit dabei sein. Möchte ich auch dabei sein. Aber ja, ich habe jetzt nicht Angst, dass ich dann nicht dabei sein werde. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ich glaube aber trotzdem, jetzt, ich bin ja die Vuelta gefahren vor 2 Jahren. Ich glaube trotzdem, dass es vielleicht besser sein wird, den Giro zuerst zu fahren und dann zur Tour zu fahren. Weil ich glaube, bei der Tour ist dann auch nochmal ganz anderer Druck und Stress immer mit dabei. Und ich glaube auch, das Grundlevel ist halt einfach nochmal ein bisschen höher vielleicht. Von dem her glaube ich trotzdem, dass es besser ist, vielleicht den Giro erst zu fahren und dann im Jahr drauf, je nachdem, ob es reinpasst, dann die Tour anzugreifen.
Jetzt haben wir schon auch viel drüber gesprochen, Teammechaniken, also Mechanik ist vielleicht das falsche Wort, aber so Dynamik ist das richtige Wort. Wie ist das so mit den Fahrern und so weiter? Jetzt erlebst du es selber als Radsportler in einem Team, jetzt hast du aber auch ein eigenes Team. Du hast es mit 18 Jahren bereits gegründet. Wie ist es denn mit 18 Jahren ein eigenes Radsportteam zu gründen? Und warum hast du es gemacht?
Ja, es war eine Herausforderung. Ich bin ja mit 18 dann in die World Tour gewechselt, zum Profileben schon. Und dann war es halt so eine Riesenumstellung von, ich gehe noch zur Schule oder habe ja meine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent gemacht. Zu, ja, gar nichts mehr machen und nur Radfahren. Das war halt ein bisschen komisch. Gerade auch im ersten Winter bin ich halt noch nicht in Spanien gewesen, sondern halt noch ganz normal in Augsburg. Und dann hatte ich halt so ein paar Ideen, vielleicht so ein kleines Rennen zu veranstalten oder so für Nachwuchsklassen hier irgendwo in der Umgebung Augsburg. Und dann hat sich dann ja das Team Auto Eder, das ja mit Bora Hansgrohe zusammen war, hat sich dann vom Bayerischen Verband getrennt, weil wo ich noch bei denen war, in den Junioren, war das trotzdem noch nur bayerische Fahrer. Und dann haben sie sich aber international orientiert, wir als kleines Devo-Development-Team fürs Profiteam, wo sie halt scouten können. Und dann war es halt so, dass Bayern kein Bundesliga-Team mehr hatte. Und dann war das eigentlich nur so ein kleiner Spaß von meinem Papa. So, ja, dann mach doch was. Und dann habe ich halt so kurz überlegt und dann dachte ich mir so, ey, komm, ich probiere es jetzt einfach. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es halt in die Hose. Und dann war es anfangs ein bisschen stressig, das alles zu organisieren. Hab's dann mit dem Bayerischen Radsportverband erst gemacht, ein Jahr, aber es hat dann auch nicht so gut funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und dann haben wir uns halt getrennt. Im Endeffekt gab es dann 2 Teams in Bayern. Dann ist auch gut. Und von da sind wir dann immer weiter gewachsen und läuft mega gut. Und für mich ist es auch ein toller Ausgleich, weil ich trotzdem, das hat schon was mit Radsport zu tun, aber die Aufgabe, die ich da drin habe, ist halt komplett anders als aktiver Radsportler, wo ich halt auf dem Rad sitze und trainiere und Rennen fahre. Weil da bin ich dann halt eher im Organisatorischen drin oder im Management, mache alles mit den Sponsoren und alles, was halt was ganz anderes ist als das, was ich sonst mache.
Ist das auch schon so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, was irgendwann mal nach dem Radsport kommen kann? Das heißt, du machst jetzt Radsport, machst schon mal so nebenbei ein bisschen Management und falls die Karriere dann in vielen, vielen Jahren hoffentlich erst dann irgendwann vorbei ist, dann hast du ja schon Erfahrung im Management.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Aber ist jetzt nicht mein Ziel, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen.
Okay. Nochmal, um kurz alle abzuholen, in dem Team fahren also nur, in Anführungszeichen, nur junge Fahrer unter 18 mit,
oder? Ja, Juniorenfahrer U19, das heißt 17- und 18-Jährige.
Okay. Und ihr habt ja auch einen lokalen Sponsor, ich glaube Walter Fensterbau ist das. Wie ist das so, hier Sponsoren in Augsburg zu finden für Radsport? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Radrennen in Deutschland sind immer weniger. Gibt es da überhaupt noch begeisterte Leute?
Ja, es gibt schon begeisterte Leute, gerade auch für so ein Juniorenteam braucht man ja wirklich Leute, die sich auch für den Radsport interessieren, weil ja, ich glaube, von Werbezwecken ist halt eher schwierig. Wir haben ja keine Fernsehzeiten oder so, wo Rennen übertragen werden. Von dem her ist es auch wirklich rein über Social Media Kanäle und so, was wir machen können. Und ja, die meisten Sponsoren, die haben schon irgendwie was mit dem Radsport am Hut, wo sie interessiert. Nee, aber Markus Walter, der trainiert auch selbst viel, fährt auch immer so Ötztaler Radmarathon oder so. Ist da ziemlich engagiert. Gerade auch, also jetzt nicht nur im Radsport, sondern halt auch generell hier regional. Und da passt es bei uns zum Beispiel halt auch von der Philosophie her einfach regional und so. Und ja, da haben wir nochmal das Sponsoring erweitert von letztem Jahr auf dieses Jahr, dass halt vom Team Marco Brenner auf Team Walter Fensterbau Marco Brenner ging. Und ja, das Team ist weiter am Wachsen und läuft alles super.
Aber es soll erstmal auch auf längere Sicht ein Juniorenteam bleiben, oder?
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Okay. Wenn wir schon beim Thema Nachwuchsförderung sind, jetzt mache ich einen kurzen Sprung in meine Kindheit. Okay. Ich erinnere mich noch dran, als ich mit meinem Opa früher Tour de France geschaut habe. Das war so 2004, 2005. Also es war noch in der Jan-Ullrich-Zeit, wo er auf jeden Fall noch aktiv war und immer ums Podium mitgekämpft hat. Für ganz oben hat es ja da nicht mehr gereicht. Da war ich 7 bzw. 8 Jahre alt und ich weiß noch, dann bin ich mit dem Rad irgendwie durch den Ort gefahren und habe mir dann, wenn mal irgendwo ein kleiner Hügel kam, habe ich Gas gegeben und mal gedacht, okay, ich bin Jan-Ullrich, fahre bei der Tour de France. Das war so meine Motivation, um schneller zu fahren. Hattest du denn auch irgendwie so Idole? Weil Jan-Ullrich war ja schon vor deiner Zeit, würde ich jetzt mal behaupten.
Das war eigentlich schon vorbei, als ich auf die Welt kam, ja. Naja, große Idole hatte ich nicht. Ich fand Vincenzo Nibali ganz cool, wo ich junger war, als der die Touren so gewonnen hat oder den Giro, weil der auch so technisch und so ganz gut unterwegs war, auch so in den Abfahrten und so, das finde ich ganz cool. Das mag ich auch gerne selbst, schnell runter die Berge und so. Aber jetzt so ein Riesenidol hatte ich nicht sonst.
Okay, aber wie bist du denn dann zum Radsport gekommen? Also es war ja nicht die Begeisterung über so, okay, ich will sein wie der, sondern muss ja irgendwie anders passiert sein.
Ja, nee, mein Papa ist früher auch Rad gefahren. Mhm. Von dem her wurde mir das so ein bisschen in die Wege geleitet. Sind halt ziemlich viel mit dem Rad immer irgendwo hingefahren am Badesee oder so als Kind schon. Und ich hatte auch immer schon so einen Drang, mich mit Leuten zu messen. Das ist halt auch in der Schule überall, egal was. Und dann wurde ich halt mal zu so einem kleinen Mountainbike-Rennen angemeldet von meinem Papa. Und bin da so als kleiner Bub mit 6 Jahren oder so, 5, 6 Jahren, bin ich da halt so kleine Mountainbike-Rennen gefahren. Dann bin ich irgendwann auf die Straße gewechselt dann.
Ich habe in einem Artikel bei uns gelesen, dass ihr auch immer bei der WWK-Arena trainiert habt. Wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr auf dem Parkplatz einfach rumgefahren?
Ja, es war wie so eine Art Rundstreckenrennen, wo wir halt auf dem Parkplatz, das waren 400-500 Meter Runde. Und dann sind wir da die ganze Zeit im Kreis gefahren. Und dann hatten wir halt so spielerisch so Trainingsrennen gemacht. So jede Runde scheidet der Letzte aus oder Punkte fahren oder solche Rennen. Und zwar echt mega, hat mega Spaß gemacht. War ein echt cooles Training. Es sind halt auch viele Leute da immer dabei gewesen. Auch so Georg Zimmermann war immer dabei. Tim Wollenberg, Luca Dressler, mein Bruder. Auch andere Radsportler, die aus Deutschland, aus Augsburg kommen. Waren wir da immer schon von klein auf mit dabei und sind da auf dem Parkplatz von der WWK-Arena rumgeheizt.
Das hast du gerade schon erwähnt, dein Bruder, der ist auch Radprofi, Mauro Brenner und Georg Zimmermann, der ist ja ein paar Jahre älter als du, aber ihr seid trotzdem früher zusammengefahren.
Ja, ich war dann halt 10 Jahre alt und er war halt 15 oder so. Es war dann halt, er war der Älteste, nicht eher der Jüngere dann.
Okay.
Ja.
Aber seid ihr auch dann in den späteren Jahren noch zusammen trainieren gefahren oder habt ihr viel Kontakt miteinander als die beiden Augsburger Radprofis?
Ja, ab und zu sind wir mal gefahren. Jetzt nicht allzu oft, weil er war dann ja schon früher Profi, wo ich dann halt noch in der Jugend oder U19 gefahren bin. Und jetzt, wenn ich in Augsburg bin und er auch gerade da ist, weil er keine Rennen hat, dann trainieren wir schon immer regelmäßig zusammen, ja.
Okay, cool. Bevor wir zur letzten Kategorie kommen, wo du ein paar Sätze vervollständigen darfst, habe ich noch eine Frage, auf die ich irgendwie keine Antwort gefunden habe. Was hat es mit der Muschziege auf sich? Du benutzt den Hashtag regelmäßig auf Instagram. Bei deinem Team steht es oben auf der Webseite. Ich glaube, euer Logo, also bei dem Nachwuchsteam, ist auch so eine Ziege.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist richtig witzig eigentlich. Das ist so ein Wortspiel. Und zwar in der Juniorenklasse hatte ich einen Nationaltrainer, der kommt aus dem Raum Stuttgart. Und bei uns sagt man halt immer, jetzt muss ziehen, so am Lenker ziehen oder so, halt Gas geben. So. Und der hat dann immer angefangen, jetzt muss Ziege. Und so. Und dann haben wir uns mal gesagt, was sagt der? Muss Ziege. Ja, okay. Dann haben wir uns halt mega witzig drüber gemacht und so, habe ich die ganze Zeit gesagt, muss Ziege, ja. Dann fahr mal los und muss Ziege dann. Und dann ja, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich das die ganze Zeit gesagt habe und dann es irgendwie verbreitet wurde, immer mehr Leute haben es gesagt und so, und dann war das halt so ein Ding und es war witzig. Und dann dachte ich mir so, ja, witzig. Und dann, als ich mein Team gemacht habe, dachte ich mir, ja, jetzt muss ich irgendwas machen, was irgendwie auch ein bisschen, wollte ich halt irgendwas nehmen, was so halt anders ist. Und dann habe ich das halt gemacht, muss Ziege, muss ziehen, aber mit der Ziege, bei irgendeinem Wortspiel habe ich dann noch die Ziege drauf gemacht und dann war es das. So, ja. Recht simpel eigentlich am Ende, aber ja, die Herkunft fand ich immer ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall eine ganz coole Story. Wenn wir schon bei coolen Storys sind, wir wollen noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wir kommen mal gleich zu den Sätzen, die du vervollständigen darfst. Und direkt beim ersten Satz könnte ich mich voll in die Nesseln setzen, falls ich schlecht recherchiert habe. Schauen wir mal. Ich bin nicht auf Strava zu finden, weil...
Weil, ja, bin da... Ich bin da halt einfach privat unterwegs, keine Ahnung, weil ich nicht möchte, dass die Leute dann da das groß auswerten oder so. Ja, ist ein bisschen, ja, manche Leute sagen, ist egal, aber ich hab's von Anfang an, anfangs dachte ich mir immer so, es geht die Leute nicht an, was ich trainiere, jetzt denke ich mir, ist egal, aber habe ich halt trotzdem noch nicht umgeändert.
Ja, okay. Na gut, immerhin habe ich mich nicht in die Nesseln gesetzt. Und für alle, die es nicht wissen, Strava ist so das Portal für, ich glaube, Ausdauersportler, wo man seine aufgezeichneten Rennen oder Trainingsfahrten hochlädt und eben Werte auch vergleichen kann. Wenn ich nie wieder Rad fahren dürfte, würde ich.
Oh. Ich würde auf jeden Fall irgendeinen anderen Sport ausüben. Aber was genau, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich würde vielleicht laufen gehen.
Laufen gehen, okay.
Aber früher im Winter bin ich immer laufen gewesen, wo ich klein war.
Aber jetzt nicht mehr, kein Ersatztraining?
Nee, jetzt nicht mehr, weil jetzt in den 3 Wochen, da, wenn ich dann loslaufe, dann habe ich Muskelkater für die erste Woche und dann ist schon ein Drittel von meiner Pause zu Ende.
Dann im Winter lieber auf der Rolle sitzen, oder?
Nee, ich bin im Winter eigentlich immer, wenn es geht, in Spanien oder wenn ich hier bin, dann ja, vielleicht mal auf der Rolle, aber ich versuche trotzdem, ich bin eigentlich immer draußen, auch wenn es regnet, außer es geht gar nicht.
Okay, also kein Schönwetterfahrer.
Nee.
Auf dem Rad höre ich?
Höre ich meistens Musik.
Okay, also keine Podcasts?
Nee.
Aber was für Musik hörst du so? Hast du da bestimmte Genres?
Ich würde eher Hip-Hop. So, in die Richtung. Irgendwas Schnelles, so.
Okay. Während des Trainings esse ich?
Ja, da gibt's Riegel, Gels und wenn es schönes Wetter ist, vielleicht mal einen Kaffee und Kuchen.
Also
schön, aber nicht jeden Tag.
Schön die Rennradfahrer-Klischees mitnehmen. Okay, dann kommen wir mal zu nach dem Training. Nach einem anstrengenden Training koche ich?
Ich koche nach dem Training eigentlich fast nie. Ich mache mir dann immer eher so ein Sandwich oder so, was Schnelles, ein Recovery Shake und dann noch ein Sandwich oder so dazu. Aber gekocht eher abends dann.
Okay, und was gibt's dann?
Abends. Was mache ich da? Im Sommer finde ich richtig gut, so ein Couscous-Salat zum Beispiel mit Zitrone und so drin, das ist immer recht frisch. Ansonsten, ja, Kartoffeln oder so, Süßkartoffeln mag ich gern. Reis und Nudeln eher weniger, weil ich die halt in Massen esse beim Rennen.
Stimmt, ihr seid ja, wenn ihr unterwegs seid, Tour de France oder eben jetzt dann war es bei dir die Vuelta, ihr seid ja dann auch immer jede Nacht in einem anderen Hotel. Wie ist da so die Verpflegung? Habt ihr oder hattet ihr damals einen eigenen Koch, der immer mitgefahren ist?
Wir haben auch dieses Jahr einen Koch, wo er immer bei den Rennen dabei ist und auch im Trainingslager. Der ist tatsächlich ganz gut.
Ja.
Aber ist halt trotzdem dann immer klar, weil wir Kohlenhydrate brauchen, gibt es dann halt auch oft Nudeln und Reis. Und nehmen wir ja, zu Hause versuche ich das ein bisschen zu limitieren.
Weißt du, das eine Gericht, das du nicht mehr sehen kannst?
Wenn ich vom Rennen heimkomme, Reis.
Okay, irgendwas mit Reis. Na ja, gut. Und dann jetzt auch, frage ich aus etwas Eigennutz, die besten Trainingsrouten rund um Augsburg gibt es?
Ich fahre gern in den Stauden und wenn ich länger fahre, dann versuche ich Richtung Altmühltal zu fahren.
Okay.
Aber das sind dann einmal 150 Kilometer aufwärts.
Ja gut, da muss ich nochmal überlegen.
Aber, ja.
Mein Lieblingsort in Augsburg ist?
Ich mag eigentlich ganz gern einfach in die Stadt hoch, Altstadt. Bisschen Rathausplatz durchschlendern oder so.
In Zukunft möchte ich.
Noch mehr Rennen gewinnen. Ganz viele, wenn
Das ist die kurze Antwort. Wir
es
verlängern sie mal noch ein bisschen.
geht.
Was für Rennen
Okay.
würdest du denn gern gewinnen?
Ich würde eine einwöchige Rundfahrt oder einfach generell, erst einmal generell ein Gesamtklassement gewinnen. Und noch eine Grand Tour-Etappe.
Okay, welche der drei?
Am besten alle drei, aber ja, Tour-Etappe ist natürlich am meisten wert.
Und dann, welcher Berg darf sein bei der Tour?
In Frankreich. Ich glaube, so Galibier oder so wäre cool. Bin ich schon ein paar Mal bei der Dauphiné-Rundfahrt gefahren. Bisher habe ich da immer nur ein paar Watschen kassiert da hoch. Von dem her wäre es cool, wenn ich da vielleicht mal irgendwie bei so einem großen Pass mal was gewinnen kann.
Okay, ja, kann ich verstehen. Wie geht's für dich denn jetzt weiter, so die nächsten Wochen, Monate?
Jetzt die nächsten 2 Wochen habe ich ja noch kurz Erholung gehabt von der Deutschlandtour, aber dann die nächsten 2 Wochen habe ich dann nochmal richtig hartes und langes Training. Dann am 11., 12. und 14. September habe ich so ein Tagesrennen in Italien und dann anschließend direkt die Luxemburg-Rundfahrt. Das ist dann so der Block für die WM-Vorbereitung. Und dann, so wie es aktuell aussieht, fahre ich dann das Mannschaftszeitfahren bei der WM am Mittwoch und dann am Sonntag das Straßenrennen, wo so ein bisschen Saisonziel ist, so WM und dann die Topform, wenn es geht, noch halten bis am Ende der Saison, die Lombardei-Rundfahrt, das ist dann nochmal so 10, 12 Tage später.
Machst du dir bei der WM irgendwelche Chancen aus?
Ja, es wird halt schwer werden, da ein Ergebnis einzufahren, aber ich denke, wenn ich einfach im Finale es schaffe, bis ins Finale zu kommen, das Rennen durchzufahren, ich glaube nämlich nicht, dass so viele Leute durchfahren werden, bei 270 Kilometern, bei dem Starterfeld auch. Vielleicht unter die ersten 25 oder so, dann wäre ich, glaube ich, schon richtig gut dabei.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. Hat
Jo,
mir sehr viel Spaß
danke.
gemacht. Und dann war's das mit Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.